Wir leben ja immer noch in der Aufforderung, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten real wahrzunehmen und uns darauf einzulassen, in dem neuen Leben zu leben. Die Begebenheit, die wir heute aus dem Johannesevangelium hören, handelt ja davon, dass obwohl Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, diese Botschaft für viele unglaubhaft ist. Und das ist bis auf den heutigen Tag so. Man hört die Worte, aber kann man sie auch leben? Kann man darauf eingehen? Kann man sein Leben in die Auferstehung Jesu Christi hineinbegeben? Oder sind es Märchen? Märchen, die schön klingen. Man liest ja gerne Märchen. Kinder haben ja oft Märchen, Bücher. Klingt alles so fantastisch, herrlich. Man kann sich ein wenig in diesen Worten sonnen, aber identifizieren mit dem Leben? Das ist wieder eine andere Frage. Jesus hat aber die Friedensbotschaft unter die Menschen gebracht. Die Friedensbotschaft, ihr dürft verbunden sein mit eurem Schöpfer in Ewigkeit. Ich lese uns aus Johannes 20, ab Vers 19, diese Auferstehungsbegebenheit. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und doch glauben, als sähen sie ihn. Wir lesen ja von einem wunderbaren Mann in der Bibel, im Hebräerbrief, der das genau tat. Mose hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er lebte jeden Tag real mit dem lebendigen Gott. Er lebte in seiner Gegenwart. Er glaubte nicht auf Abstand. Aber wir Menschen sind geprägt auf das Sehen der irdischen Dinge. Ich bin zum Beispiel kein Freund, im Internet etwas einzukaufen. Ich habe da auch schon schwierige Sachen gehört. Man kauft irgendwas ein und wenn man das denn haben will, ist es überhaupt gar nicht da oder entspricht nicht dem, wie es angeboten worden ist. Früher in unserer Familie hatten wir immer dicke Bücher, Bücher von Versandhäusern. Die mussten wir Kinder dann manchmal tragen und die Mutter, die suchte dann irgendetwas aus. Aber das meiste davon wurde wieder zurückgeschickt. Warum? Man hat's nicht gesehen mit den Augen, es sah ganz anders aus im Katalog. Die Größe stimmte doch nicht so, die Farbe war auch nicht so. Wir können ein wenig den Thomas verstehen. Wenn ich das nicht sehe und ich soll mir das so virtuell im Internet kaufen, da mache ich nicht mit. Ich muss das anfassen können, in Augenschein nehmen können und dann mein eigenes Urteil darüber bilden können. Wo das nicht möglich ist, ist es mir schwer, etwas anzunehmen, was man mir sagt. Ich denke, das spricht auch in unsere heutige Zeit und unser Leben hinein. Wir würden, und wir haben gerade von den Christen in Südkorea etwas gehört, vielleicht viel lebendiger und viel realistischer als Christen in dieser Zeit stehen, wenn wir mit dem Unsichtbaren rechnen würden. Mehr mit dem, was wir nicht sehen und doch glauben, als mit dem, was wir vor unseren Augen sehen. Werden wir nicht in unserem Alltag oft gegängelt von dem, was wir äußerlich sehen und erleben? Sind es nicht die Dinge, die uns Angst machen, die wir von außen her hören? Jetzt mit dem Iran oder Syrien oder Nordkorea? Sind es nicht die Ängste, die sich äußerlich sichtbar machen und die uns dann quälen? Jesus Christus trat durch die Tür und sagt: Friede. Friede sei mit euch. Mit anderen Worten, schaut nicht auf das Äußere, sondern glaubt dem unsichtbaren Gott, damit euer Leben wirklich von Frieden durchzogen ist und nicht von Angst. Jesus Christus, er ist ja in diese Welt gekommen, um einerseits die uns vom himmlischen Vater trennende Schuld, die Sünde hinwegzunehmen. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite uns in den verbindlichen Frieden mit Gott zu bringen. Wenn wir nur einen Augenblick darüber nachdenken, könnte unser Herz jubeln. Ach, eine Stunde Frieden mit Gott, das muss ja unaussprechlich schön sein. Und das soll 24 Stunden so sein. Frieden mit Gott. Aus dem Frieden schöpfen. In dem Frieden leben. Ein Friede, der nicht wankt, der nicht fällt. Der nicht beschädigt werden kann, weil Gott nicht beschädigt werden kann. Sein Friede bleibt. Stellt euch das vor. Jesus ist gekommen, um uns in diesen verbindlichen Frieden mit dem himmlischen Vater und das nicht nur für die Erdenzeit, für die irdische Zeit, sondern für die Ewigkeit zu bringen. Nach seiner Auferstehung von den Toten gab er gleichsam beim Eintritt in den Raum, wo die Jünger waren, diese Botschaft weiter, die sie auch erfahrungsmäßig weitergeben sollten. Nicht nur, weil sie sie gehört haben. Friede. Shalom. Shalom. Dazu bin ich gekommen, wollte Jesus Christus sagen. Dazu habe ich euch die Last weggenommen von eurem Herzen. Dazu bin ich auferstanden von den Toten, damit ihr Shalom in eurem Herzen habt. Und zwar nicht nur für euch, sondern wenn ihr das erlebt habt, dann sagt es auch den anderen weiter. Shalom, Friede sei mit euch. Der Friede mit Gott dem Vater ist somit für alle Menschen wiederhergestellt worden. Niemand muss außerhalb dieser Friedenskraft leben. Alle sind eingeladen, wir heute Morgen hier, in den anderen Versammlungen, die Menschen, ja, die Menschen unserer Stadt, unseres Landes und der Welt. Alle sind eingeladen, in diesen Frieden sich hinein begeben zu können. Juden oder auch die Menschen aus den Nationen, die Heiden. Ihnen allen gilt diese Friedensbotschaft. Jesus Christus wurde ja bereits schon angekündigt durch die Propheten des Alten Bundes. Und in Jesaja 9, Vers 5 wird er bezeichnet als der Fürst des Friedens. Dazu ist er gekommen. Er heißt Friedefürst. Und der Apostel Paulus hat das später auch immer wieder der Gemeinde, den Gläubigen zuerst. Es freut mich so, dass die Gläubigen immer zuerst unterrichtet werden. Dass man nicht von ihnen Abstand nimmt und sagt, die Heiden brauchen die Botschaft. Nein, die Briefe, die Gott durch die Apostel gesandt hat, gingen immer an die Gläubigen. Denn wenn die Gläubigen und wenn die Gemeinde nicht mehr glaubt, wie kann sie den Glauben den Ungläubigen nahebringen? Sie muss glauben, sie muss erweckt sein, sie muss aufbrechen. Das findet in Südkorea zum Beispiel statt, wo die Menschen wirklich von ganzem Herzen glauben. Alles, was Gott gesagt hat, das ist wahr. Das nehmen wir in Anspruch. Und da werden ständig neue Kapellen und Kirchen gebaut, weil andere das sehen und sagen, das ist ja ein lebendiger Glaube, das ist ja nicht nur ein frommes Wortespiel. Der Glaube muss bei den Gläubigen sein, bei den Christen. Ihnen muss man abspüren, dass sie in den Frieden mit Gott eingezogen sind, damit sie überhaupt den Frieden verkündigen können. Und Paulus schrieb auch davon an die Gemeinde zu Ephesus in Epheser 2 und sagte diese frohe Botschaft erneut den Gläubigen weiter. Er, Jesus, ist unser Friede. Wisst ihr das noch, hätte er sagen können. Kennt ihr das noch? Ist das noch in eurem Herzen, dass Jesus dein Friede ist? Er hat aus beiden eins gemacht. Er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft hat er weggenommen. Durch das Opfer seines eigenen Leibes und versöhnte beide mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet. Euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Euch, die ihr unter den Nationen wart und gar keine Ahnung hattet von dem Gott Israels. Und euch, die ihr euch um Jerusalem geschart habt, die ihr berufen wart, Gottes Ratschluss zu erfahren und auf die Erfüllung dieses Ratschlusses zu warten. Er hat euch Frieden verkündet. Oh, das ist ja geradezu revolutionär, so etwas heute zu sagen. Wo mehr Unfrieden da ist als Friede. Ich freue mich immer, wenn ich in der Apostelgeschichte lesen darf, wie die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Aber wie kam das? Weil sie alle sich gut unterhalten haben und zu einer Meinung kamen? Weil sie alle denselben Friedefürst in ihrem Herzen hatten, der sich miteinander in jedem Verband verbunden hat? Frieden euch, die ihr ferne wart und die ihr nahe wart. Mit diesem Friedensgruß, den Jesus aussprach, als er durch die Tür in den Raum trat, wo die Jünger sich aufhielten, verband er gleichsam den Auftrag, gebt das weiter. Ihr sollt Friedensträger und auch Friedensbringer sein, denn wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Wir sind also in unserem Alltag täglich als Christen Gesandte, die den Frieden Gottes leben und verkündigen sollen. Die Menschen sollen an uns sehen, dass wir voll Frieden sind, dass wir voll Ruhe sind, dass wir eine gewisse Erhabenheit über die Unruhe der Welt haben, eine Erhabenheit über den äußeren Tod. Wir haben Frieden, wir haben Ruhe. So wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, sende ich euch auch. Ich strahle das aus und ihr sollt das auch ausstrahlen, hätte er sagen können. Denn alle, die an den auferstandenen Jesus glauben, haben diesen Auftrag bekommen, dieses neue Leben zu verkündigen, das wirklich von Friede durchzogen ist. Das Alte war es nämlich nicht. Nur das Neue ist von Frieden durchzogen. Niemand soll mehr im Dunkel der Hoffnungslosigkeit stecken bleiben. Niemand soll dem Tod preisgegeben werden. Manche Menschen haben sich ja etabliert, auch hier in der Welt, in der Vergänglichkeit. Sie haben sich damit abgefunden. Ist alles vergänglich. Der Tod, ja, kann man reden mit den Menschen. Sie sehen überhaupt keine Möglichkeit mehr, aus dieser Vergänglichkeit herauszukommen. Sie versuchen sich daran zu gewöhnen. Mit dem Tod ist alles aus. Allerdings so ganz gelingt es ihnen nicht, weil innerlich eine Stimme ist. Nein, du bist zum Leben berufen. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Niemand soll ungeöffnete Augen behalten, sondern soll die Wahrheit sehen. Mir ist dabei wieder das Beispiel aus 2. Könige 6 vor Augen gekommen. Da ging es ja darum, zur Zeit des Propheten Elisa, dass Syrien mit Israel im Krieg lag. Und nun kamen so syrische Truppen in das Land und plötzlich erschrak der Diener Elisas und sagt: Oh Herr, siehst du dies? Siehst du diese vielen Soldaten? Und Elisa war ganz ruhig. Ja, wie kann man da so ruhig sein, wenn da Truppen vor der Tür liegen mit ihren todbringenden Waffen? Ach, sagte, auf unserer Seite sind doch viel mehr. Ich sehe keinen, meinte der Diener. Und dann betete Elisa und sagt: O Herr, öffne ihm doch mal die Augen für die Realität. Der Mensch sieht doch bloß, was vergänglich ist. Zeig ihm doch mal, was wahr ist. Und dann wurden ihm die Augen geöffnet. Dann kriegte er einen neuen Blick. Tatsächlich, das sind die Heere Gottes. Sehr viel mehr. Liebe Geschwister, das ist ein Beispiel dafür, wenn wir Jesus als den Auferstandenen sehen, das ist viel höher als alles andere in dieser Welt. Das deckt allen anderen Scheinen dieser Welt zu. Die Vollmachten liegen in dem auferstandenen Herrn. Unsere Augen müssen für ihn geöffnet sein, für das, was er sagt, was er tut, was er gibt. Sonst fallen wir zurück wie dieser Diener des Elisa. Oh, ist ja furchtbar, was mich da alles umgibt. Siehst du nicht? Ja, Elisa sagt, ich sehe schon, bloß nicht das, was du siehst. Ich sehe die Heere Gottes, die auf unserer Seite sind. Also hab keine Angst mehr. Ein Punkt soll lauten, die Sündenvergebung und Friede ist doch für alle Menschen da. Als Jesus durch die geschlossene Tür ging, wollte er damit anzeigen, dass es einerseits überhaupt keine Hindernisse mehr gibt, um verbindlich mit Gott leben zu können. Es gibt keine Hindernisse mehr. Und zum anderen, die Angst, die Furcht hat ein Ende. Denn warum waren die Jünger hinter der verschlossenen Tür? Weil sie Furcht hatten. Haben sich verbarrikadiert. Und Jesus wollte zeigen, mit der Furcht ist es jetzt aus und es gibt kein Hindernis mehr zur Verbindlichkeit mit Gott. Das Hindernis kannst nur du selber noch sein, indem du Jesus nicht glaubst, indem du der Botschaft nicht glaubst, er ist auferstanden von den Toten. Dann kannst du nur selber dieses Hindernis wählen. Ansonsten gibt es kein Hindernis mehr, wollte der Herr sagen. Niemand muss sich mehr angeklagt fühlen, verstoßen oder ausgegrenzt vor Gott, sondern jedem ist die Tür zur Erlösung geöffnet. Wir wissen ja, wie es am Anfang der Menschheit war. Adam und Eva, was taten sie? Sie versteckten sich. Sie hatten Angst, Furcht vor Gott. Viele Menschen haben Furcht vor Gott, deswegen darf es ihn nicht geben. Wenn es doch Gott gibt, kann ich dann bestehen vor ihm? Jesus ist gekommen und sagt, die Furcht ist vorbei. Jetzt gibt es nichts mehr, was euch hindern kann. Ich sage mal, Adam und Eva, kommt aus eurem Versteck. Was euch hindern kann, in Verbindlichkeit mit eurem Schöpfer zu treten. Gott sprach vielfältig schon im Alten Testament durch seine Boten diese Friedensbotschaft an, die hervorkommen sollte. Zum Beispiel im Psalm 85, ein wunderbares Wort. Es ist seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit und Friede sollen sich küssen in unserem Herzen. Der Friede Gottes, die Gerechtigkeit in Jesus Christus sollen sich begegnen in uns. Das ist der Wunsch des lebendigen Gottes. Oder denken wir an Psalm 147, der Herr hat doch gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Preise Jerusalem, den Herrn, lobe Zion, deinen Gott, denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Die Furcht vor feindlichen Übergriffen sollte ein Ende haben. Jesus trat durch die geschlossene Tür. Die Tür soll offen sein. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht vor den Übergriffen des Widersachers. Er ist besiegt. Oder denken wir an das Wort aus Jesaja 60. Ich will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Unser tägliches Leben, unser tägliches Handeln darf und soll davon bestimmt sein, zu Gottes Ehre, von dem Frieden und der Gerechtigkeit. Ach, was ist das für ein wunderbares Leben. Wir wissen, ich weiß es auch, dass uns oftmals auch Gedanken des Unfriedens beschleichen, beschäftigen, schlaflose Nächte geben, weil wir nicht wissen, wie geht diese oder jene Sache zu Ende. Aber Gott sagt, es ist nicht nötig. In deinem Herzen soll der Friede, den ich dir schenke, regieren und meine Gerechtigkeit. Darum in Johannes 16 spricht Jesus Christus von seiner Auferstehung und wies da schon hin und sagt, seid doch getröstet. In der Welt, wenn ihr mit euren Augen, weltlichen Augen schaut, müsst ihr Angst haben. Aber wenn ihr mit geistlichen Augen blickt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist eine andere Schau. Das sollte hier an diesem Auferstehungstag deutlich werden. Gott redet mit uns Menschen. Er lädt uns zu einer neuen Schau, zu einem neuen Leben ein, das wir zuvor nicht kannten. Paulus schrieb auch, Gott ist ein Gott des Friedens. Wer etwas mit Gott zu tun haben will, muss etwas mit Frieden zu tun haben wollen. Denn ohne Gott gibt es keinen Frieden. Mit Gott verbunden heißt, ich muss Frieden zulassen in meinem Herzen. Und ich werde auch gleich noch davon reden, welche Art des Friedens. Ein dreifacher Friede darf uns durch die Auferstehung Jesu von den Toten durchziehen. Erstens ist es der Friede mit Gott, Gemeinschaft mit Gott. Paulus schreibt jubelnd im 8. Kapitel des Römerbriefes, es gibt keine Verdammnis mehr, die in Christus Jesus sind. Das heißt Friede. Was? Keine Verdammnis mehr. Liebe Geschwister, das müssen wir uns einfach durchs Herz gehen lassen. Es gibt für mich keine Verdammnis mehr. Das ist wunderbar. Da kann ich doch locker lassen. Da kann ich doch Danke sagen. Da kann ich doch friedvoll sein. Keine Verdammnis mehr. Ich bin versöhnt mit Gott. Und zweitens, es gibt den Frieden mit Menschen. Zum einen, dass ich bemüht bin, den Frieden zu suchen. Das war eins unserer ersten Handlungen, nachdem wir Jesus Christus kennengelernt haben, dass wir ausgerechnet zu den Menschen gingen, mit denen wir überhaupt nie mehr in unserem ganzen Leben Frieden haben wollten. Zu denen sind wir zuerst gegangen. Nicht zu den anderen, wo mal ein bisschen was uns schief gewesen ist, sondern ausgerechnet zu denen, mit denen wir, wo ich mir vorgenommen habe, mit diesen Menschen werde ich mein Leben lang keinen Frieden suchen. Aber als Jesus einkehrte, ging ich genau zu diesen Menschen und sagte: Frieden, vergib mir, ich will im Frieden mit dir leben. Die Worte blieben der Person im Halse stecken, konnte nichts sagen, sondern schrieb mir nur Briefe hinterher, dass die Person erstaunt war, dass ich diesen Frieden suchte. Das ermöglicht der lebendige Gott auch Frieden mit den Menschen, das heißt keine Furcht vor Schaden, den sie an uns vollführen könnten. Im Psalm 56 steht Folgendes, deswegen in diesem Kontext verstehen wir das vielleicht besser. Vers 2 und dann ab Vers 12, Vers 2, Gott sei mir gnädig. Da spricht der Psalmist erstmal davon, dass er viel Übles erlebt, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Und wie geht es dann am Ende weiter? Auf Gott hoffe ich und ich fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Ich habe dir, Gott, gelobt, dass ich dir danken will, denn du hast mich vom Tod errettet. Ja, Jesus ist auferstanden von dem Tod. Was können mir Menschen tun? Friede mit den Menschen. Und ein drittes, und das ist ja auch sehr wichtig, plötzlich dürfen wir Frieden mit uns selbst haben. Manch einer sagt ja scherzhaft so, ich könnte mich ohrfeigen. Na ja, dann sage ich, dann musst du dich vor den Spiegel stellen, damit du dich auch triffst. Warum könntest du dich ohrfeigen? Ach, du bist mit dir nicht im Frieden, ja? Möchtest dich selber verhauen, weil irgendetwas nicht geklappt hat. Jesus schenkt Frieden mit dir selbst. Du brauchst dich selber nicht mehr zu verurteilen und beurteilen. Du darfst frei sein von den eigenen Zwängen und von der persönlichen Furcht, von deinem Versagen. Du darfst leben im Vertrauen zu Gottes Bewahrung und Führung in deinem Leben. Der Apostel Paulus hat das mal so ganz klar auf den Punkt gebracht in 1. Korinther 4. Und da sagt er dann im Blick auf seine Verurteilung: Mir ist es erstens ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Friede mit mir selbst. Ich richte mich nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt, sondern ich überlasse es dem Herrn, der mich richtet. Friede mit mir selbst. Verstehen wir? Der dreifache Friede, Friede sei mit euch, Friede mit Gott, keine Verdammnis, Friede mit den Mitmenschen. Ihnen ist auch vergeben durch Golgatha, sie sollen es nur annehmen. Friede mit dir selbst, verurteile dich selbst nicht. Shalom Alechem. Und dann kam diese Begegnung mit dem Thomas. Das ist der zweite Punkt. Ihr seid doch geborgen in mir, will Jesus sagen. Thomas war ja beim ersten Mal nicht dabei. Und er gleicht ja vielen Menschen in unserer heutigen Zeit, die nur glauben, was sie sehen und was sie anfassen können. Ja, wenn ich nicht in deinen Händen die Nägelmale sehe, wenn ich nicht meine Finger da reinlegen kann und meine Hand nicht in deine Seite, da wo der Speer eine Wunde geschlagen hat, kann ich es nicht glauben. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich erschrickt es natürlich sehr häufig, gerade im seelsorglichen Gespräch, dass mir Gläubige sagen, ja, weißt du, ich sehe Jesus nicht. Dann sage ich, deswegen kannst du dich nicht an sein Wort halten. Deswegen kannst du nicht mit ihm reden. Ja, er ist ja nicht da. So, dann bist du wie der Thomas. Wenn du nicht mit ihm reden kannst, als ob du ihn sähst. Hier erlebten die Jünger, wie einem auch zumute sein kann, wenn die erlebte Wahrheit von anderen nicht angenommen wird. Es schmerzt uns auch oftmals, wenn wir Jesus bezeugen und die Menschen winken ab und sagen, lass mich damit in Ruhe. Du bist ein Hinterwäldler. Du glaubst noch an Gott? Na sowas. Wo kommst du denn her? Das schmerzt uns. Diese Erfahrung sollte sie aber erinnern an ihren eigenen Unglauben. Was hatten sie nämlich getan, als Maria Magdalena kam? Auferstanden. Ein Märchen. Und jetzt sollten sie merken, wie das wehtut. Der Thomas, dem erzählen wir, Jesus stand vor uns, der glaubt uns nicht. Ja, so habt ihr auch gehandelt. Ihr habt Maria Magdalena auch nicht geglaubt. Hab gesagt, es ist ein Märchen. Sie sollten das verspüren, wie weh das tun kann. Und da ist es auch mit unserem Vertrauen angesprochen, dem Auferstandenen gegenüber. Glauben wir an die völlige Überwindung des Bösen? Glauben wir an die völlige Vergebung unserer Schuld? Glauben wir an die völlige Freiheit in Christus von der Knechtschaft des Bösen und der Sünde? Wenn ja, was tun wir dann darin und dafür? Schließen wir uns ein wie die Jünger? Verstecken wir uns oder treten wir ins Licht? Als Jesus 8 Tage später noch einmal den Jüngern erschien und genau wieder denselben Gruß sagte, Friede sei mit euch, obwohl er ja von dem Unglauben des Thomas wusste, zeigte er erneut seine Gedanken des Friedens vor und sagt, ich wünsche euch nichts anderes als wirklich echten Frieden. Und dann forderte er Thomas auf, von dem er genau wusste, dass er ungläubig war. So, komm her, ich will dir doch auch Frieden schenken. Komm, lege deine Finger in meine Nägelmale und deine Hand in meine Seite. Komm, mach das. Denn ich habe nur einen Wunsch, wollte Jesus sagen, dass du, Thomas, auch Frieden hast. Dass du aufhörst zu zweifeln. Ich wünsche allen Frieden, wollte er sagen. Er machte ihm keine Vorwürfe. Ist das nicht wunderbar? Gott macht dir keine Vorwürfe, mir auch nicht. Er wünscht dir nur Frieden. Er weiß ja, wo unsere Begrenzungen sind als Menschen. Er kennt uns ja. Er kannte Thomas und wünscht ihm aber doch nur Frieden. Jesus zeigte Thomas seine Wunden und machte dadurch deutlich, dass alle Sünden Schuld bezahlt ist. Thomas, auch für dich. Auch für dich ist alles bezahlt. Glaub doch das endlich mal. Nimm es doch mal an, Thomas, hätte Jesus sagen können. Hör doch auf, dein Doppelleben zu führen. Wieso Doppelleben? Das hebräische Wort für den Namen Thomas heißt der Zwilling. Doppelleben. Doppelleben. Er lebte zwischen Glauben und Verstehen. Was er nicht glauben konnte, wollte er verstehen. Manchmal wollte er auch glauben. Er wollte seinen Verstand aber auch einsetzen. Thomas, hör auf, dein Doppelleben zu leben. Glaube, auch wenn du nicht siehst. Durch den Propheten Jeremia spricht der Herr Folgendes, das ist mir auch wieder neu ins Herz gegangen, als ich das gelesen habe, Jeremia 23. Bin ich denn nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Meinst du nicht, dass ich Gott bin, wenn du mich auch nicht siehst? Ich bin dann auch Gott. Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich bleibe Gott, ob du mich nun siehst oder nicht siehst. Ich bin bei dir alle Tage. Bis an der Weltende. Und dann zeigte er die Hände und wollte gleichsam sagen, wie es auch der Prophet Jesaja sagt, in die Hände habe ich dich gezeichnet, lieber Thomas. In die Hände habe ich euch alle gezeichnet. Ich bewahre euch, wenn ihr bei mir bleibt. Und dann kam dieses wunderbare Ergebnis dabei heraus bei dem Thomas, und das ist der dritte Punkt. Er sagte nicht nur Herr, sondern er sagte auch, mein Gott. Gibt es denn da noch einen Unterschied? Thomas oder eben auch die Jünger als solches nahmen gern die Anweisungen und Hinweise an. Ja, Herr, wenn du das sagst, dann mache ich das jetzt so. Das Volk Israel nahm die Gebote vom Sinai gerne an. Ja, wenn du das sagst, dann setze ich das um. Herr. Herr heißt, ich höre etwas und gebe mir Mühe, es zu tun. Das heißt Herr. Aber Gott bedeutet für den Menschen, ich stelle auch mein Denken, meine Erkenntnisse, meine Beurteilung, meine Empfindungen, meine Hoffnungen, meine Möglichkeiten ganz unter die göttliche Führung. Ich vermag nichts, du vermagst alles. Das heißt, mein Gott. Plötzlich erkannte Thomas, dass er nicht nur Anweisungen folgen sollte, sondern dass er selbst sein Leben ganz in die Hand des auferstandenen Herrn geben durfte, dass er ihm alles überlassen durfte und sollte und war dankbar, dass er aussprechen konnte, du bist nicht nur mein Herr, sondern du bist jetzt auch mein Gott, der nicht mehr in Eigenregie versucht, Gott gefällig zu leben. Jesus mahnte ihn, diesen veränderten Glauben nicht nur in guten Tagen zuzulassen, sondern in allen Zeiten. Ob man Jesus sieht oder nicht sieht, ob man ihn fühlt oder nicht fühlt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Auch wir brauchen diese veränderte Schau immer wieder aufs Neue, damit die Traurigkeiten aus unserem Herzen weichen und wir den Sieg Jesu verkündigen können, in Wort, Werk und Wesen. Dass wir nicht von den Schwierigkeiten reden, als ob sie groß wären, sondern von dem Sieg Jesu über die Schwierigkeiten. Wir wissen oft nicht, wie sie bewältigt werden, aber wir wissen, dass sie bewältigt werden, weil Jesus der Auferstandene bleibt und er hat uns den Frieden zugesprochen. Er hat den Tod überwunden. Und durch die Apostel ließ er uns sagen, so wie es in Römer 13 steht, jetzt seid ihr niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Das ist alles. Das ist alles. Aber wir merken, das ist auch für die Menschen, auch für die Christen auf das Schwerste. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Der hat den Zuspruch Jesu verstanden. Dies sollt ihr tun, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag, nicht in Fressen, Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Jesus sagt Shalom Alechem, Shalom Alechem. Dreimal hat er es den Jüngern gesagt. Friede sei mit euch. Lebt darin, in diesem dreifachen Frieden. Darum lasst uns von Herzen Gott in Jesus Christus ehren und ihm dienen, in diesem Auftrag, den er seinen Jüngern gab. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch alle. So sende ich euch, dass ihr auch den Frieden verkündet. In einem Lied von Fritz Woike heißt dies so wunderbar, dieser Aufruf, der nun gestartet werden soll von den Menschen, die Frieden gefunden haben in dem auferstandenen Herrn. Komm zu Jesus, lass dich bitten, komm zum Kreuz und fasse Mut. Gerade bei dem letzten Wort bin ich dann innerlich immer stehen geblieben. Kann ich das dem Nächsten noch sagen, wenn er mich sieht, wie mutlos ich bin? Fasse Mut! Und in dem letzten Vers, neue Freude! Das ist die Verkündigung. Neues Hoffen, neue Kraft strömt auf dich ein. Strahlend liegt die Welt dir offen, denn die Liebe wartet dein. An des Heilands Hand geborgen, gehst du sicher deinen Pfad, bis der Welten neuer Morgen sich mit ewiger Freude naht. Wollen wir sagen, Fritz Woike, du bist ein Phantast? Schöne Worte, aber nicht wahr? Nein, wir sagen Fritz Woike, du hast recht. Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat uns Frieden gebracht. Friede sei mit euch. Und deswegen können wir die neue Freude, das neue Hoffen und die neue Kraft auch verkündigen. Das möge der Herr uns allen schenken, damit wir ein erweckliches Leben führen können, bis dass er wiederkommt, um uns dorthin zu holen, wo er uns bereits einen Platz des Lebens bereitet hat. Amen.